NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3283. Sendung. Heute blicken wir mit den Hafennotizen auf Verschiedenes im maritimen Geschehen. Die Elbvertiefung beschäftigt wieder das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Darauf schauen wir gleich mal als Erstes. Am Mikrofon Jan Graf, moin. Die Elbvertiefung, das ist ein Thema, das uns hier im Hamburger Hafenkonzert nahezu ununterbrochen begleitet, seit Jahrzehnten. In diesen Tagen wird mal wieder über den Ausbau des Flusses verhandelt, und zwar vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und am Dienstag erwarten wir eine Entscheidung über die Klagen der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf und von Fischern gegen die Elbvertiefung. Dietrich Lehmann bei uns im Studio verfolgt die Verfahren rund um die Elbvertiefung. Dietrich, worum geht es denn eigentlich Cuxhaven und Otterndorf genau? Warum sind die gegen die Elbvertiefung?
Also da gibt es verschiedene Gründe und überall schwingt die Sorge mit, dass die Folgen der Elbvertiefung nicht beherrschbar sind, dass der Fluss aus dem Lot gerät. Otterndorf befürchtet gravierende Auswirkungen der Elbvertiefung auf den Hochwasserschutz. Cuxhaven sieht durch eine Verschlickung des Watts und hohe Wellen an zwei Flussbädern seinen Tourismus bedroht. Und beide Gemeinden meinen, dass die Bundesanstalt für Wasserbau nicht genau genug berechnet hat, was mit dem Watt passiert, was mit dem Schlick und wie sich die Wellen verändern, wenn künftig vielleicht noch mehr Containerresen die Elbe hochkommen.
Hat sich das Gericht davon beeindruckt gezeigt?
Also für viele überraschend hat das Gericht erstmal Zweifel vorgebracht, ob Cuxhaven und Otterndorf denn überhaupt mit so einer Klage auf dem richtigen Weg sind. Denn die Badestellen im Watt, um die sich Cuxhaven sorgt, die gehören wohl gar nicht zur Gemeinde. Und beim Thema Deichsicherheit, das etwa Otterndorf anführt, ist auch nicht die Gemeinde zuständig, sondern eher die Deichverbände. Und Ben Lodemann, der Ältermann der Elblotsen, gibt zu bedenken, dass ja bei den Planungen für die Elbvertiefung gerade im Bereich Otterndorf schon auf die Sorgen Rücksicht genommen wurde.
Wir haben zusätzlich die Situation, dass wir in die Fahrrinnenanpassung in den Planfeststellungsbeschluss auch gerade dort in der Gegend eine Geschwindigkeitsvorschrift mit einbezogen haben, die es bisher nicht gibt. Insofern würde sich in dem Bereich Altenbrucher Bogen das Verkehrsverhalten sicherlich signifikant ändern zu dem Sachverhalt, wie es derzeit läuft.
Sprich, die Schiffe müssen nach einer Elbvertiefung langsamer fahren, als sie das heute dürfen.
Und was ist mit den übrigen Klagen von Fischern und Jägern?
Die Jäger, die haben ihre Klage zurückgezogen und dürfen auch in Zukunft an Stellen wie am Allwördener Außendeich und am Giesensand jagen. Das war ursprünglich nicht vorgesehen. Die Front der Kläger, die bröckelt aber noch weiter. Auch ein Campingplatzbetreiber, Stromauf von Hamburg, hat seine Klage inzwischen zurückgezogen. Und bei den Fischern, da stellte der vorsitzende Richter in der letzten Verhandlung in Frage, ob sie überhaupt alle klageberechtigt sind. Einige von ihnen sind schon wohl länger nicht mehr im Haupterwerb zum Fische- oder Kappen unterwegs. Manche haben auch schon gar keinen Kutter mehr. Jens Meyer, der Chef der Hafenverwaltung HPA, ist deshalb auch ganz gelassen, was die Entscheidung am Dienstag angeht.
Ich bin im Moment sehr zufrieden mit dem Verlauf. Was ich bisher als Rückmeldung bekommen habe, haben unsere Gutachter und unsere Juristen alles sauber und ordentlich erläutern können. Insofern bin ich zuversichtlich, dass es hier keine weiteren negativen Folgen für das Verfahren geben wird.
Aber Mitte Dezember geht es ja weiter mit neuen Verhandlungen. Dann stehen die Klagen von Obstbauern, aber auch von einzelnen Privatleuten aus Hamburg auf der Tagesordnung. Darunter sind auch Kläger, die fürchten, der Elbhang in Övelgönne könne durch die Elbvertiefung ins Rutschen kommen.
Darf denn dann gebaggert werden, wenn diese Klagen durch sind?
Nein, denn es gibt ja noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar dieses Jahres, die die Umweltverbände erstritten haben. Danach müssen Hamburg und der Bund die Pläne nochmal nachbessern. Bei der Frage, wie der Schierlingswasserfenchel geschützt werden kann zum Beispiel und bei der Frage, wie man die Schutzmaßnahmen auf der niedersächsischen Elbseite voneinander abgrenzen kann. Das Ganze soll dann im Laufe des ersten Quartals in einem Planergänzungsbeschluss münden, so lautet der Fachausdruck, und dann kommt es darauf an, ob und wie die Umweltverbände wiederum dagegen gerichtlich vorgehen.
Genauer gefragt, es gibt noch kein Datum, ab wann gebaggert werden könnte.
Nicht wirklich. Wenn alles ganz, ganz schnell geht, dann wäre vielleicht noch Ende 2018 der Startschuss für die Elbvertiefung möglich. Theoretisch, wenn alles viel länger dauert, weil es Klagen gibt zum Beispiel, dann ist der Zeitplan völlig offen.
Dann bleibt es die unendliche Geschichte, wie wir sie schon kennen. Das waren Informationen von Dietrich Lehmann. Herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Sie hören NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert und der hier gehört fest dazu zur Hamburger Hafenkonzertfamilie. Sänger und Liedermacher und Erzähler und was überhaupt noch eins, Eddie Winkelmann. Oft zu hören hier bei uns in ein paar Tagen. Am 4. Dezember steht bei dem Wilhelmsburger Allrounder ein Jubiläumskonzert an. Seit 25 Jahren spielt er, immer kurz vor Weihnachten, im Schmidt-Theater. Petra Volkwatzen hat Eddie Winkelmann in seinem Studio auf der Poite besucht, um mit ihm über Erinnerungen zu schnacken und vorauszuschauen aufs Jubiläumskonzert, das wir übrigens aufzeichnen und dann auch senden werden im Hamburger Hafenkonzert.
Die Gitarre, mit der er damals beim ersten Solokonzert auf der Bühne stand, spielt Eddie Winkelmann heute noch.
Natürlich, meine wunderbare Guild. Meine erste Gitarre, und das war auch eine Gitarre, die richtig Geld gekostet hat. Ich glaube 2.500 Mark. Sie ist einfach schön.
Am Preuther Elbdeich hat Eddie Winkelmann sein Studio zwischen einer Tischlerei und einer Bootswerft. Dass er heute hauptberuflich Musiker ist, hat viel mit dem Schmidt-Theater zu tun. 25 Jahre ist es her, dass er dort, noch im alten Gebäude, sein erstes eigenes Konzert gegeben hat.
Befördert worden von der Tresenshow, dann in die Mitternachtsshow und von der Mitternachtsshow in einen Soloabend. Das war With a Little Help from My Friends. Alle, die man so kennengelernt hat in dem Theater, waren dabei.
Immer wieder hat sich Eddie Winkelmann über die Jahre musikalische Gäste eingeladen.
Der alte Buddy und Weggefährte Stefan Gwildes hat, glaube ich, den Anfang gemacht. Wir haben da manchmal gar keinen festen Song gespielt, sondern einfach eine kleine Session auf der Bühne gemacht. Zu den Highlights gehörte auf jeden Fall die beiden Auftritte von Bill Ramsey. Sehr gerne habe ich auch mit Lucius von Truckstop zusammengespielt. Er war mit der Geige da, Rolf Zukowski. Da waren eine Menge tolle Leute bei.
Nach und nach ergaben sich weitere Auftrittsmöglichkeiten. Immer wieder war Eddie Winkelmann auch bei Sendungen des NDR dabei. Ob früher bei Sonntakte oder eben im legendären Hamburger Hafenkonzert.
Für mich gingen plötzlich sehr, sehr viele Türen auf. Meine Eltern sind fast verrückt geworden, als ich gesagt habe, hier, ich spiele im Hafenkonzert. Eine Sendung, die sie von Anfang an mitverfolgt haben. Da platzten ihnen dann auch die Knöpfe von der Bluse vor Stolz.
Die Konzerte im Schmidt-Theater wurden zur vorweihnachtlichen Tradition. Eins der Fotos, das er gerade wieder hervorgekramt hat, zeigt ihn zusammen mit Corny Littmann.
Guck mal, wie jung wir noch sind. Das ist ich habe ein Hawaii-Hemd angehabt und zwar zu einem Song. Der hieß dreimal täglich baden in der Südsee.
Und auch dieses Lied hat er damals gespielt, den Elbtunnel-Blues.
Ich singe ihn immer, wenn ich da durchfahre. Ich hab einen Elbtunnel-Blues, hab vor mir nur noch Rauch und Ruß. Und über mir die Elbe, faul im Bett. Und neben mir steht eine Blondine mit einer Corvette.
Ein ganz früher Song. Unzählige weitere hat er seitdem geschrieben. Keine Frage, seine Texte sind was Besonderes.
Ich könnte jetzt ganz großartig sagen, eigentlich hat jeder Song eine kleine Message. Das macht mir beim Schreiben einfach Spaß. Es wäre schön, wenn jeder Song, den ich gemacht habe, oder jede kleine Geschichte oder jedes Gedicht so eine kleine Langzeitwirkung hat.
Eine Langzeitwirkung hatte sicher auch dieser Moment, als mitten im Konzert mal wieder ein Handy klingelte und Eddie Winkelmann so reagierte.
Dann wurde der Song kurz unterbrochen und der Scheinwerfer wurde auf denjenigen gelegt, dessen Handy klingelte. Das ist dem nie wieder passiert.
Was er immer schon mal machen wollte, selbst mit dem Handy ein Foto von der Bühne schießen. Vielleicht denkt er diesmal dran. Oder einer der anderen Musiker auf der Bühne. Wer wird alles dabei sein?
Oh, am 4. Dezember ist richtig Auftrieb. Fest steht, dass ich gerne, und das machen wir auch, dass ich ein schönes Duett mit Stefan Gwildes mache. Bill Ramsey ist dabei, da freue ich mich sehr drauf. Wir kennen uns schon wie Brandung und Riff. Du bist das Licht, wenn ich bei schlechter Sicht den Kurs verliere. Das ist ein Song, den werde ich am 4. Dezember abends mit Uschi Wittig machen und ich freue mich sehr drauf.
Es wird doch wohl nicht das letzte Mal sein, dass er kurz vor Weihnachten ein Konzert im Schmidt-Theater auf die Beine stellt. Oder etwa doch?
Irgendeine Stimme in mir sagt, 25 Jahre ist echt eine lange Zeit. Nun ist auch gut. Vielleicht wird es alles ein bisschen kleiner. Ich werde drüber nachdenken im Januar, was ich mache. Ich führe sozusagen Sondierungsgespräche mit mir.
Jetzt freut sich Eddie Winkelmann aber erstmal auf einen weiteren schönen Konzertabend im Schmidt-Theater. Wer Zeit hat und noch kommen möchte am 4. Dezember, noch gibt's ein paar Karten. Nachhören kann man das Konzert dann bei uns im Hamburger Hafenkonzert.
Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ist eines der renommiertesten Meeresforschungsinstitute der Welt. Bisher geleitet von Professor Karin Lochte, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Neue Kapitänin auf der Brücke des AWI ist nun seit Anfang November Tiefseeforscherin Antje Boetius. Viel unterwegs, die Frau. Kollegin Carina Hoffmann-Wülfing hat Antje Boetius am Telefon erwischt.
Die Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven forschen in den Meeren der Arktis und Antarktis, in der Nordsee und an den Meeresküsten. Besonders wichtig ist für sie herauszufinden, welche Folgen der Klimawandel hat. Frau Professorin Antje Boetius, die neue Chefin am AWI.
Ich denke jetzt, wo ich Direktor geworden bin, oft darüber nach, wie bin ich jetzt überhaupt hierher gekommen. Ich hatte immer mein ganzes Leben vor, Meeresforscher zu sein und zu See zu fahren, die unbekannten Regionen der Erde zu erkunden. Und hatte mir nie vorgestellt, dass ich vielleicht irgendwann auch noch viel mehr in die Rolle des Wissenschaftsmanagements wechseln werde.
Sie ist davon überzeugt, dass der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in der heutigen Zeit ebenso wichtig ist wie die Forschung. Herausfinden, wie der Klimawandel unser Leben verändert. Darin sieht sie die dringendsten Aufgaben für die Meeres- und Polarforschung der nächsten Jahre. Zusätzlich werden die Forscher auch der Frage nachgehen, welche Ressourcen aus dem Ozean in Zukunft genutzt werden sollen, was ein gesunder Umweltzustand ist und wie natürliche Landschaften bewahrt werden können.
Natürlich sind wir alle unter dem Eindruck des massiven Klimawandels. Wissen wir, dass unsere Aufgaben vor allen Dingen darin liegen wird, festzustellen, was für Konsequenzen hat das für unseren Lebensraum, welche Konsequenzen hat das für uns Menschen. Wie wirken wir Menschen auch auf die fernsten Regionen der Erde bis in die Tiefsee hinein oder eben in die Polarmeere? Und dann haben wir aber natürlich auch viele andere Fragen ans Erdsystem. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren die verschiedenen Erdsystemkomponenten noch stärker zusammenzuführen und noch mehr die gesamte Erde in den Blick zu nehmen.
Nicht nur Wissenschaftler und Professoren arbeiten am AWI. Zum Forschungsteam gehören auch Ingenieure, Techniker und Logistiker.
Ich denke oft darüber nach, wie man diesen Beruf auch noch besser unterstützen kann, denn es ist klar, für die Umschwünge, in der sich die Gesellschaft befindet, braucht die Wissenschaft und die Wissenschaft muss optimal arbeiten können. Die Perspektive für Nachwuchswissenschaftler ist oft sehr schwierig, große Unsicherheit. Es sind noch nicht genügend Frauen angekommen im System, wir sind noch nicht international genug. Also diese Aufgaben sind auch Aufgaben eines Direktors eines solchen Forschungsinstituts.
In Frankfurt am Main geboren, wollte Antje Boetius schon als Kind Meeresforscherin werden. Bereits als Studentin nahm sie an Forschungsexpeditionen teil.
Ich habe als Kind davon geträumt, Ozeanforscher zu sein und über die Meere zu fahren und tief abzutauchen in die Tiefsee. Das hat sich auch so ergeben, weil ich Biologie studiert habe in Hamburg und dann sehr früh die Chance hatte, mit auf Expeditionen zu fahren. Und dann habe ich richtig Feuer gefangen. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dass es bedeutet, ganz vorne dran zu sein, Wissen über den Planet Erde zu erzeugen, wo halt sonst niemand ist, wo alles neu ist, was man sieht, hat mich so begeistert und dann auch nie wieder losgelassen.
Die Leidenschaft fürs Wasser und die Tiefsee begleitet sie auch in ihrer Freizeit. Von ihrem Haus aus blickt sie auf die Weser. Selbst ihre Urlaube führen sie an den Strand, sagt Antje Boetius. Seit 3 Wochen neue Chefin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Es ist vermutlich das kleinste Lokal Hamburgs. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert. Eten und Trinken im alten Pegelhäuschen am Zollenspieker erlaubt maritime Perspektiven in äußerst kuscheliger Atmosphäre.
Das kleine Holzhäuschen steht auf einem Backsteinturm am Elbufer und erinnert aus der Ferne an eine einfache schwedische Gartenlaube. Fenster in 3 Himmelsrichtungen machen das winzige Restaurant hell. Um den kleinen, natürlich weiß eingedeckten Tisch passen gerade mal 4 Stühle und dazu keine Musik. Alles, was man bei geöffnetem Fenster hört, ist die Elbe und ihre Bewohner. Viel romantischer und exklusiver könnte ein 4-Gänge-Menü sicher kaum genossen werden. Über eine kleine, fast ein bisschen wackelig wirkende Holzbrücke wird das Essen serviert. Ein alter mechanischer Pegelmesser baumelt über dem Tisch und nach Einbruch der Dunkelheit sorgen Kerzen für passendes Licht.
Panzanella-Salat mit Büffelricotta, Salzwassergarnele mit Soße Lammcurry mit Pinienkernsoße, Pfifferlingstortelline und Auberginencreme und zum Abschluss Schokomousse mit Kirsche. Es ist einfach schön.
Bei einer abschließenden Tasse Kaffee sitzen Ingrid und Hans-Wilhelm Martens sehr zufrieden an dem kleinen Tisch, genießen den Moment und natürlich die Besonderheit dieses Ortes.
Es ist so ein toller, schöner Rahmen. Das, ja, ist richtig schön.
Im Moment kommt zwar gerade kein Schiff hier vorbei, aber es sind schon einige vorbeigefahren und das ist einfach toll. Und uns wurde jeder Wunsch, wenn wir einen hatten, erfüllt. Wir haben einen ganz bestimmten Mitarbeiter hier des Hauses, der uns hier von Anfang bis zum Ende bedient.
3 Stunden verrät Ingrid, während sie den letzten Schluck Kaffee austrinkt. 3 Stunden saßen sie bestimmt hier. So eine Einladung der Familie soll schließlich genossen werden.
Das ist so gedacht. Sie haben einen privaten Service über den ganzen Abend oder über den Mittag, je nachdem, wann Sie zu uns kommen wollen. Der Küchenchef stellt ein Menü zusammen nach Saison und wir besprechen das nochmal mit Ihnen, wenn Sie als Gast zu uns kommen. Und dann haben Sie diese Sache ganz exklusiv, sitzen praktisch bei Hochwasser in der Elbe. Auf diesem Mauerstempel, auf dem das Häuschen steht.
Oliver Kahle ist der Wirt des alten Zollenspieker Pegelhäuschens. Der Wasserstand der Elbe wird seit vielen Jahren digital gemessen. Das historische Häuschen wurde also vor gut 20 Jahren quasi in Rente geschickt.
Das Pegelhaus hatte die Funktion, den Elbpegel zu messen und zu dokumentieren. Das wurde auf mechanische Art und Weise gemacht. In dem Pegelhäuschen befindet sich eine große Rolle. Dann führen Bautenzüge in einem Kanal unter dem Pegelhäuschen unten bis zum Wasserpegel. Darin hängen 2 Schwimmer. Und je nach Wasserstand zeichnen diese dann auf, was sich an Veränderungen ergeben hat. Diese Pegelhäuser gibt es an dem gesamten Elbverlauf. Und wir bekommen daher die Information, mit welchem Pegelstand ist zu rechnen. Mit einem Vorlauf von gut 30 Minuten können wir sagen, was wird sich hier bei Hochwasser wirklich ereignen.
Informationen bekommt man aus dem Pegelhäuschen heute keine mehr. Dafür kann man träumen. Träumen, man sei in einer Zeit ohne Digitalisierung und ohne viel Hektik gelandet.
Anna Rüther hat das alte Pegelhäuschen besucht. Mehr Informationen unter zollenspieker-fairhaus.de. Tja, Sie hören NDR 90,3 mit den Hafennotizen. Das bedeutet, wir schauen auf verschiedene maritime Aspekte. Hamburg bereitet sich derzeit wieder vor auf das Kreuzfahrtjahr 2018. Die Branche wächst, Sie hören es bei uns, und davon profitiert ganz besonders natürlich unser Hafen. Dieses Jahr wird der Zuwachs wahrscheinlich gut 10% betragen und im kommenden Jahr, so der Ausblick der stadteigenen Gesellschaft Cruisegate Hamburg, kurz CGH, geht es genauso weiter. 880.000 Passagiere, rund 220 Schiffsanläufe, so lautet die Prognose für 2018, so CGH-Chefin Sascha Rogier.
Wir haben natürlich den Hafengeburtstag und wir haben auch gleich 10 Schiffe dabei. Wir werden auch eine Taufe haben mit von der MS 1, die neue. Wir haben natürlich wieder Weltreisen, die anfangen und da haben sie ganz bestimmt wieder Anlaufparaden dabei mit Feuerwerk. Aber die Schiffe werden auch selber zu Schaubühnen. Wir haben da Fashion-Shows auf Schiffen. Das zum Beispiel auf der Europa 2 wird das auch wieder in 2018 anbieten, wo dann auch eine Modereise ist. Wir haben auch Reisen mit Musik, mit verschiedenen bekannten Musikern. Also es wird wieder ein tolles Jahr werden.
10 neue Schiffe werden im kommenden Jahr in Hamburg erwartet. Das geht los bei 2 neuen AIDA-Schiffen. Die AIDA Perla ist ein Schwesterschiff der AIDA Prima, die ja in den vergangenen 1,5 Jahren Woche für Woche von Hamburg aus gestartet ist. Im Dezember kommenden Jahres wird die AIDA Nova erwartet, das weltweit erste Schiff, das nur mit dem vergleichsweise umweltfreundlichen Flüssiggas fährt. Das größte neue Schiff ist die MSC Meraviglia mit Platz für mehr als 5.000. Passagiere und dann gibt es auch Exoten, so Rogier.
Also wir haben einen Reeder NYK, der hat ein Schiff, das heißt Azuka 2 und das ist ausschließlich auf die japanische Klientel ausgerichtet und normalerweise fährt es auch nur im japanischen Raum. Wir freuen uns, das Schiff heißt Fliegender Vogel, Azuka heißt Fliegender Vogel und wir freuen uns natürlich, um diese Diversität auch Hamburg zu zeigen.
Angesichts des Wachstums fragen sich manche, ob denn Hamburg auf Dauer mit den 3 existierenden Kreuzfahrtterminals auskommt. Noch reicht es, sagt HPA-Chef Jens Meyer. Nicht zuletzt, weil Hamburg ja gerade erst mit Steinwerder ein modernes Terminal geschaffen hat. Und das in der Hafencity in den kommenden Jahren erneuert und ausgebaut wird.
Ja, Steinwerder hat sich etabliert. Es war einfach die richtige Entscheidung, diesen Kreuzfahrtterminal auch an diesem Ort zu bauen. Das zeigt sich immer wieder, ausreichend Parkplätze. Und gerade was die Zufahrten angeht, PKW-seitig, Staus sind hier eigentlich nicht zu verzeichnen. Hat sich sehr bewährt. In der Hafen City wird ein neues Kreuzfahrtterminal gebaut, wo wir mit unserem Team intensiv gerade in Gesprächen sind, wie man das optimal umsetzt. Inbetriebnahme wird wohl 2021 sein. Und wir versuchen auch hier natürlich, genauso wie in Steinwerder, hier ein optimales Terminal zu errichten.
Beim Dauerthema Luftverschmutzung setzt Hamburg auf einen Mix. In Altona gibt es die Landstromanlage, die allerdings bislang nur von einem einzigen Schiff regelmäßig genutzt wird. Ein zweites, nämlich die Europa 2 von Hapag-Lloyd, könnte in den kommenden Monaten dazukommen. Auf Steinwerder werden Schiffe mit Flüssiggas versorgt und das neue Terminal in der Hafen City bekommt auch einen Landstromanschluss. Damit die Reeder diese Möglichkeit auch nutzen, gibt es finanzielle Anreize, etwa über das Hafengeld.
Ja, das hängt von der Größe des Schiffes ab. Sie zahlen ja hier pro sogenannter Bruttoraumzahl, das heißt das Gewicht oder die Verdrängung des Schiffes. Und davon können Sie eben einen Rabatt bekommen. Wenn Sie im Schiff einfacherweise rechnen, kostet 24.000 Euro Hafengeld, dann können Sie beispielsweise 3.000 Euro sparen, dann zahlen Sie nur noch 21.000 Euro. Aber das hängt vom jeweiligen Schiff ab.
Eine Pflicht, Landstrom zu nehmen, das ist derzeit kein Thema für Hamburg. Die Stadt will aber in den kommenden Jahren noch mehr Angebote entwickeln, um den Hafen sauberer zu machen, sagt HPA-Chef Jens Meyer.
Ja, wir sind im gesamten Hafen dabei, eine Überlegung für alternative Stromversorgung umzusetzen. Das sind zum Teil LNG-betriebene Stromversorgung, das sind Landstromüberlegungen. Vielleicht fällt uns auch noch was ganz anderes ein. Wir beschäftigen uns mit vielen Technologien, auch mit methanolbetriebenen Brennstoffzellen. Was am Ende rauskommt, weiß ich nicht, kann ich heute noch nicht sagen. Aber es wird hier in jedem Fall für den gesamten Hamburger Hafen auch ein Projekt geben. Da bin ich ganz sicher.
Klingt nach Zukunftsmusik, aber wie gesagt, ab dem kommenden Jahr kommen ja bereits die ersten Kreuzfahrtschiffe, die nur mit dem umweltfreundlichen Flüssiggas betrieben werden, auf den Markt und nach Hamburg. Und das sorgt ja dann auch für weniger Emissionen. Mehr zum Thema neue Kreuzfahrtschiffe gleich. Hier ist NDR 90,3. Gerade gehört hier bei NDR 90,3, das kommende Jahr wird ein sehr lebendiges Kreuzfahrtjahr. Mit der MSC Meraviglia kommt Ende April das größte in Europa gebaute Kreuzfahrtschiff zu uns. Fast 6000 Gäste gehen da an Bord. Im Dezember 2018 erleben wir die Premiere des ersten mit relativ umweltfreundlichem Flüssiggas LNG betriebenen Pods. Dann legt die AIDA Nova bei uns an. Auch hier passen Tausende an Bord. Ja, aber wie machen das die kleineren Reedereien? Markus Lobzin hat sich auf dem 7. Kreuzfahrtkongress in Hamburg angehört, was zum Beispiel Hapag-Lloyd Cruises für seine Neubauten plant.
Sie liegen wie zwei große Yachten vor Eisbergen. Um sie herum spielen Wale in der kalten See. Der Himmel ist klar und blau. Die neuen Schiffe Hanseatic Nature und Hanseatic Inspiration gibt es fertig, bislang nur im Werbevideo. In zwei Werften entstehen die blau-weißen Neubauten bis 2019. Mit 138 Metern Länge sind sie klein. Es dürfen nur rund 200 Passagiere an Bord. Karl Poyer, Chef von Hapag-Lloyd Cruises, weiß, dass seine Schiffe keine Billigheimer sind, schon gar nicht bei Expeditionsreisen.
Es ist ja auch nicht günstig, es ist ja auch sagen wir mal, eine Entwicklung der Bildung. Die Menschen wollen erleben, sie wollen individuelle Erlebnisse und sie wollen sicherlich auch heute mehr denn je in Destinationen fahren oder Urlaub machen, die vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren, wenn das so weitergeht, nicht mehr ganz so leicht erreichbar sind.
Damit aber diese Gegenden möglichst wenig bei den Anläufen in Spitzbergen, Grönland oder der Antarktis verschmutzt werden, müssen saubere Schiffe her. Flüssiggas LNG gilt bei den großen Schiffen als eine Art Allheilmittel. AIDA, MSC, Costa, sie alle wollen mit dem neuartigen Treibstoff Emissionen senken. Wie ist das bei kleinen Expeditionsschiffen? Konstrukteur Henning Brauer tritt da mal gleich auf die Bremse.
Wir sind sehr dankbar, dass also gerade Firmen wie AIDA da den schmerzhaften Weg der Vorreiterrolle wählen, um ein entsprechendes LNG-Netzwerk aufzubauen. Das gibt es da nicht. Also wir sind 3 Monate im Jahr in Ushuaia, an der Südspitze von Südamerika, und 4 Monate in Kangerlussuaq in Grönland. Und da sind sie schon froh, wenn sie überhaupt Diesel kriegen.
Die Versorgung ist aber nur der eine Punkt. Henning Brauer hat schon die Europa 2, das zurzeit modernste Schiff bei Hapag-Lloyd Cruises, mitentworfen. die ist im Vergleich zu den Expeditionsneubauten ein Riese.
Flüssiggas nimmt leider einfach sehr viel Raum. Bei diesen kleinen Schiffen ist es dann einfach die Abwägung, okay, Flüssiggas oder ich muss die Hälfte der Crew von Bord nehmen. Das ist wirklich so extrem. Wir machen das nicht. Wir gehen lieber, wie bei Europa 2, auf eine Katalysatorentechnik und haben dadurch dann halt schon mal das Thema Schwefel und Stickstoff relativ gut im Griff. Wir haben tatsächlich auch Landstrom, was in Anbetracht der Versorgungslage relativ sinnlos ist. Aber wer weiß, was in 10 Jahren ist. Und dann haben wir schon mal an Bord.
Beide neuen Schiffe sollen natürlich möglichst lang unterwegs sein. Mit einigen Besonderheiten. Die Zodiacs, die kleinen Schlauchboote zum Übersetzen für Landausflüge, fahren mit Elektroantrieb. An Bord gibt es neben viel Platz und Holz ausfahrbare Glasbalkons zur besseren Beobachtung der umgebenden Natur. Und die besteht nun mal auch aus Eisbergen, so Karl Poja.
Und dann ganz klar die höchste Eisklasse für Passagierschiffe. Das Erleben steht im Vordergrund, die Nähe zu der Natur, die Verbindung des Erlebnisses mit dem Notwendigen, was man heute im Bereich Ausstattung, Qualität, Gastronomie haben muss. Das haben wir versucht hier zu komprimieren.
Henning Brauer ergänzt, die Nature und Inspiration müssen schon was abkönnen.
Wir haben es halt hier mit bis zu minus 25 Grad zu tun. Wir haben halt doch regelmäßig auch 6, 7, 8 bevor und halt auch nicht nur mal einen halben Tag, sondern halt auch gerne mal 3 Tage.
Allerdings fahren die Schiffe auch in warmen Gefilden. Reisen auf dem Amazonas sind fest eingeplant. Und wie sieht es mit Hamburg aus? Kommen die Neubauten hierher? Karl Poja.
Wir fahren ja auch nicht Expedition nur pur, ja, sondern wir haben ja auch in unserem Routing vorgesehen, dass wir in England unterwegs sein werden, ganz nah, weit weg. Beides wollen wir liefern, also in der Tat werden wir sicherlich auch die Schiffe hier sehen können.
Die Hanseatic Nature und Inspiration werden laut Plan im April bzw. Oktober 2019 fertig sein. Gerade rechtzeitig, denn auch andere Reedereien wie Ponant und Hurtigruten haben Expeditionsneubauten angekündigt. Es tut sich was auf dem Markt der kleinen, teuren Entdeckerschiffe.
Markus Lobsin über neue Expeditionsschiffe. Übrigens, bevor Sie jetzt ins Träumen geraten, ein Tag an Bord kostet mindestens 600 bis 700 Euro pro Person. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Sie hören NDR 90,3. VDHK. Gut möglich, dass Ihnen diese Abkürzung nichts sagt. Dabei wäre ohne die Mitglieder des VDHK an der Küste kaum Schifffahrt möglich. Im Verband der deutschen Hafenkapitäne, dafür steht die Abkürzung nämlich, sind die nautischen Chefs der größeren deutschen Häfen organisiert und die Mitglieder waren jetzt zu ihrem Jahrestreffen in Hamburg. Der Kollege Dietrich Lehmann durfte etwas mitdiskutieren mit den Obernautikern.
Es ist schon eine illustre Runde, die unter einem Dach in der Speicherstadt tagt. Rund 20 Männer und eine Frau. Gegründet wurde der Verband der deutschen Hafenkapitäne erst 1996. Allerdings treffen sich die verantwortlichen Nautiker schon viel länger. Das Treffen jetzt in Hamburg ist das 41. Gisbert Runke ist Vorsitzender des Vereins.
Vom Westen angefangen Emden bis Osten rüber nach Wolgast, Flensburg im Norden, im Süden Duisburg.
Runke ist Hafenkapitän in Rostock. So unterschiedlich die Häfen, fast überall gibt es die gleichen Grundaufgaben.
Zum Beispiel die Sicherheit, Leichtigkeit des Verkehrs. Das heißt also, wie wird der Verkehr in den Häfen geregelt, damit nichts passieren kann. Auslaufen, einlaufen, was haben wir für Bedingungen, wie herrschen sofort Wetterverhältnisse, alles diese ganzen Fragen.
Und nicht zu vergessen, die Terrorabwehr im Zuge der ISPS-Vorschriften sowie die immer strenger werdenden Umweltauflagen. Auf der Tagesordnung in Hamburg stehen unter anderem Probleme, die durch die immer größer werdenden Schiffe entstehen, so Hamburgs Hafenkapitän Jörg Pollmann.
Wir haben vor Jahren, insbesondere in 2015, mehrere Schiffe gehabt, die sich bei Sturm, wo Leinen gerissen sind, wo es zu Vorfällen gekommen sind. Also haben wir uns hier auch sehr intensiv damit beschäftigt, warum ist das eigentlich dazu gekommen? Und das müsste man doch eigentlich auch berechnen können oder auch vorhersagen können bei bestimmten Windstärken.
Zweidimensionale Modelle, um die Belastungen zu berechnen, gibt es bereits.
Aber ein dynamisches Verteuprogramm, wo man also wirklich das Schiff in seinen Bewegungen mit passierenden Schiffen berechnen kann, das ist was ganz Neues. Das haben wir entwickelt hier in der HPA gemeinsam mit einer australischen Firma.
Die Treffen der Hafenkapitäne dienen unter anderem dazu, dass nicht jeder Hafen so etwas nochmal machen muss oder parallel an einem ähnlichen Problem arbeitet, ohne zu wissen, dass vielleicht der Nachbarhafen eine Autostunde entfernt die Lösung schon in der Schublade hat.
Gleichzeitig sehen wir durch die immer größer werdenden Schiffe, die Pollerbelastung nehmen zu. Sind die eigentlich noch vernünftig ausgestattet? Müssen da eigentlich zusätzliche kommen? Ist nicht nur ein Thema in Hamburg, auch in Rostock. Auch da werden die Schiffe immer größer. in anderen Häfen auch. Also das sind vielfältige Punkte, mit denen wir uns hier beschäftigen.
Und dabei geht es nicht darum, dass einer vorangeht, beispielsweise die ganz großen Häfen wie Hamburg und andere folgen, so Wirtschaftssenator Frank Horch.
Der Austausch der norddeutschen Häfen oder der Seehäfen ist insgesamt sehr wichtig in vielen Themenstellungen. Und da geht es nicht um den größten Hafen oder weniger größere Häfen. Ich bin überzeugt davon, dass wir gerade in solchen Arbeitsfeldern viel voneinander lernen können.
Großes Thema in diesem Jahr unter den Hafenkapitänen: wie umgehen mit Havarien an Nord- und Ostsee. Der Fall der Glory Amsterdam, des Frachters, der tagelang auf einer Sandbank vor Langeoog festsaß, ist schließlich noch nicht lange her und wirft Fragen auf, so Hamburgs Hafenkapitän Pollmann.
Wo müssen wir uns eigentlich verbessern, wo in der Zusammenarbeit und auch da, wenn das Schiff jetzt in der Nordsee, in Anführungszeichen, und vor Langeoog dann abgezogen worden ist, geht es in den Hafen, da zieht dann die Notliegeplatzvereinbarung, das ist eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, das heißt, dann ist auch wieder der Kontakt zwischen dem Havariekommando und in diesem Fall dem Kollegen aus Wilhelmshaven. Unter welchen Bedingungen lässt du das ein Schiff eigentlich rein und wo gehst du damit hin? Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass es irgendwann mal wieder, wie es in der Vergangenheit ja auch schon nicht in Deutschland zum Glück, aber in anderen Ländern gewesen ist, da ist ein Schiff in Not und keiner lässt rein.
Fortsetzung der Diskussion ist im kommenden Jahr. Dann treffen sich die Hafenkapitäne aus ganz Deutschland zu ihrer Jahrestagung in Kiel.
Es geht ans Eingemachte beim Kutter. Präsident Freiherr von Malzahn in der 90,3 ist hier. Normalerweise liegt er ja im Museumshafen Övelgönne. Nun wird der historische Segler auf der Werft im ostfriesischen Ditzum Wedder auf Schick gebracht. Im Vorschiff müssen viele der hölzernen Spanten erneuert werden. Zu Gast auf der Bültcher Werft schaut NDR 90,3, wie die Arbeiten vorankommen. So, und wenn Sie gut aufpassen, dann können Sie im Anschluss an den folgenden Beitrag Kartengewinn für unser weihnachtliches Hafenkonzert am kommenden Dienstag im Michel.
Hämmern, Sägen, Schleifen. In der Halle der Bültcher Werft wird an der Präsident Freiherr von Malzahn an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet. Aufgebockt und ohne Masten steht das Schiff da. Im Vorschiff ist alles ausgebaut, was im Weg sein könnte.
Wir reparieren das Schiff hier und setzen den neuen Spanten ein. Erst wird alles ausgesägt und dann werden Modelle gemacht, zwei, dreimal angepasst. Und dann wird das da wieder hingezaubert.
Von den Spanten im Vorschiff sind die meisten noch die Originalspanten des Hochseekutters. Rund 90 Jahre alt, aus massivem Eichenholz. Schwerer und mächtiger als das, was Bootsbauer Heinrich Mertens und seine Kollegen sonst so verarbeiten.
Sonst sind wir so 10 cm Spanten gewohnt. Dies ist eine große Herausforderung mit 14,5. Da müssen noch 4-5 Leute sein, dass wir die heben, schneiden und wieder einpassen.
Mit dem Hammer schlägt Heinrich Mertens einen Bolzen ein. Neben ihm überprüft Kollege Stefan die nächsten Spanten. Wo ist das Holz noch gut? Was ist marode und muss raus?
So, wenn wir hier gucken, hier unten, ganz auf dem Ende, das sieht von oben eigentlich immer gut aus. Aber im Kern vom Holz, da ist es dann schlecht, ne?
Auch an dieser Stelle muss der hölzerne Spant ausgetauscht werden. Die Eichenstämme dafür liegen neben der Präsident Freiherr von Malzahn auf dem Hallenboden.
Wir haben einen guten Holzhändler, der uns Krummholz zur Seite legt. Und dann, wenn wir das gebrauchen in der richtigen Stärke, dann sägt er uns das auf und dann beliefert er uns damit.
Gerjard Bültcher ist Werftchef in 5. Generation. Übernommen hat er den Betrieb von seinem Onkel, der ebenfalls an der Präsident Freiherr von Malzahn mitarbeitet. Gerade ist er unterm Schiff am Rumpf beschäftigt.
Breben. Kalfatern auf Deutsch. Mit Werk wird er reingeschlagen in die Nähte, damit das nachher dicht ist. Mit Pech nachgegossen.
Der Senior ist froh, dass der Museumshafen Övelgönne den Auftrag nach Ditzum vergeben hat. Auch wenn die Werft schon an vielen Schiffen gearbeitet hat, den Hamburger Traditionssegler jetzt hier in der Halle stehen zu haben, schon was Besonderes.
Von der Größe her geht's nicht größer. Breiter geht's nicht und viel länger nicht.
Was den Allgemeinzustand des Schiffes angeht, ist Werftchef Gerjet Bültcher voll des Lobes für die ehrenamtliche Crew.
Von außen sieht der Rumpf eigentlich sehr gut gepflegt aus. Lob an die Mannschaft und an die Leute, die das Schiff pflegen.
Auch jetzt auf der Werft sind fast immer Vereinsmitglieder dabei, um die Bootsbauer zu unterstützen oder für Arbeiten, die sie als Crew selbst erledigen können. Bootsmann Henning Arndt hat extra Urlaub genommen. Mit der Schleifmaschine in der Hand steht er an Deck.
Ja, wir sind hier dabei, das Maschinenlug komplett abzuschleifen.
Da wir hier in der Halle stehen, ist das jetzt die beste Gelegenheit, das dann auch wirklich mal gründlich zu machen.
Henning Arndt ist beeindruckt von der Arbeit der Bootsbauer.
Das auch so zu sehen, wie hier wirklich jeden Tag auch wieder ein neuer Spand, mindestens ein neuer Spand dann ins Schiff reinkommt. Das ist halt gute Handwerkskunst noch. Also.
Alte Handwerkskunst, die auch Jan Brenke schätzt. Er ist einer der Auszubildenden auf der Bülcher Werft.
Ich bin deswegen hierher gekommen, wegen solchen Sachen. Ich war vorher auf einer anderen Werft und habe Plastikboote gekrannt und mit denen was gemacht und das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat alles keine Seele gehabt. So. Und das hat Seele, das ist geil.
Mehr als 100.000 Euro wird die aufwendige Reparatur am Ende kosten. Um sich das leisten zu können, sagte Obmann der Präsident Freiherr von Malzahn, Christoph von Hören, haben sie über Jahre Spenden gesammelt und extra viele Fahrten gemacht. Etwas mehr Geld könnten sie aber gut noch gebrauchen. Deshalb gibt's jetzt die nächste Idee.
Ja, zusätzliches Geld wollen wir dadurch noch bekommen, dass wir eine Crowdfunding-Initiative starten werden, wo Menschen Geld spenden können und dafür ein kleines Dankeschön kriegen. Wir wollen 10.000 Euro erreichen. Das ist halt ein Teil, der uns dort noch fehlt und der uns sehr nützen wird.
Für die nächste Saison hat die Crew ein großes Ziel. Im Sommer wollen sie nach Norwegen segeln. Auf dem Wasser soll man das Schiff aber schon früher wieder sehen. Natürlich zu Hause auf der Elbe.
Zum Hafengeburtstag wollen wir wieder fahren.
Petra Volkwarzen hat den historischen Hochseekutter Präsident Freiherr von Malzahn auf der Bülcher Werft besucht. Und wie angedroht, sie haben jetzt die Möglichkeit, 2x2 Karten für unser weihnachtliches Hafenkonzert im Michel am Dienstag zu gewinnen. Stargast ist ja Tony Christie. Gemeinsam mit dem Polizeiorchester Hamburg tritt er auf. Olli Dietrich wird Geschichten lesen und eine Masse mehr Künstler haben wir verpflichtet für einen schönen Nachmittag dort im Michel. Die Karten, die verlosen wir jetzt unter allen, die uns anrufen, mit der richtigen Antwort auf folgende Frage. In welchem ostfriesischen Dorf befindet sich die Bülcher Werft? Ist es A. Spetzerfehn, B. Kliftum oder C. Ditzum? A. Spetzerfehn, B. Kliftum oder C. Ditzum. Unsere Nummer ist jetzt freigeschaltet. 01371 9393 für 14 Cent in der Minute. Vom deutschen Festnetz mobil kann der Preis abweichen. 01371 9393. Mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann übermorgen ab 18 Uhr im Michel. Damit gehen unsere Hafennotizen allmählich zu Ende. Der Kollege Jan Wolf verrät, was Sie hier beim nächsten Mal erwartet.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Wenn dieses Signal ertönt, dann wartet Arbeit. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Denn die Schlepper im Hamburger Hafen sind immer im Einsatz. Gut 20 von ihnen gibt es. Sie sind die Ein- und Ausparkhilfen für die großen Pötte auf der Elbe. Ein nicht immer einfacher Job, sagt Schlepperkapitän Frank Hauschulz.
Hier haben wir viele Hafenbecken, viele Orte, wo es auch mal flacher werden kann. Und wir haben viel Kleinverkehr. Das ist auch ganz typisch von Hamburger Hafen. Wir haben Barkassen, Hafenrundfahrten, Fähren, die kreuz und quer gerne mal fahren. Dann natürlich auch die Schlepper dazwischen, die einfach mal aus dem Hafenbecken rausgeschossen kommen. Da muss man also auf jeden Fall sehr aufpassen.
Wir sind mit dem Hafenschlepper Buxier 20 unterwegs und berichten über die Arbeit der Decksleute im Hamburger Hafenkonzert. Kommenden Sonntag morgens ab 6 mit Matthias Steiner.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Soweit für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Graf. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh. Und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.